Ihr hört Radio Horeb mit dem Abend der Jugend. Ich bin Johannes und bin heute für euch im Studio. Heute beim Abend der Jugend unter anderem der Bundesliga-Mentaltrainer David Kadell. Der ist live zu Gast. Durch seine Arbeit ist er regelmäßig im Gespräch mit vielen Prominenten, nicht nur aus der Fußballwelt. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wie man Riesen bekämpft« und mit dabei waren auch 35 Prominente, die ihm dabei geholfen haben, dieses Buch zu schreiben, um ihre Erfahrungen über den Lockdown und wie man aus Krisen herauskommt, zu thematisieren. Davon oder darüber sprechen wir gleich mit David Kadell. Und außerdem ist Daniel Köper auch noch zu Gast heute im Laufe der Sendung von Free Indeed. Rund um die Frage Pornografie wird es sich dann drehen. Gerne auch eure Fragen, schickt uns sie zum Thema Pornografie gerne über unsere WhatsApp-Nummer 0171 57 53 200. Einfach schreiben, ich wiederhole nochmal die Nummer 0171 57 53 200. Also gleich zu Gast erst einmal der Bundesliga-Mentaltrainer David Kadell. Vorher hören wir aber noch einen Song von Chris Tomlin mit dem Titel Fear Not. Chris Tomlin mit dem Titel Fear Not hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Zu Gast ist jetzt der Autor und Mentaltrainer David Kadell, der mit seinen Büchern und Vorträgen seit vielen Jahren Menschen zu bewussterem Leben und Erleben ermutigt und inspirieren will. Und heute wollen wir auch über sein Buch, wie man Riesen bekämpft, sprechen. Das Buch hat David aber nicht allein geschrieben, sondern hatte die Hilfe von 35 Prominenten. Hallo David, schön, dass du mit beim Abend der Jugend dabei bist.
Ja, grüße dich. Danke für die Einladung.
Du arbeitest seit 2001 als Mentaltrainer mit Fußballprofis und Leichtathleten und berätst auch Unternehmen. Wie wird man denn Mentalitätstrainer?
Gute Frage. Du könntest mich genauso gut fragen, wie findet jemand seine Berufung? Weil ich habe das eigentlich nie vorgehabt. Das war gar nicht mein Plan, sondern das kam so mehr oder weniger zu mir. Mein bester Freund, der Dirk Heinen, der war lange Jahre Fußballprofi in Leverkusen, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt. Und ich habe ihn begleitet durch seine Karriere, wie beste Freunde ebenso überall durch dick und dünn gehen. Und da habe ich sehr, sehr viele Fußballprofis kennengelernt und habe gemerkt, dass die gar nicht so selbstbewusst sind, wie sie eigentlich sein sollten. Und wenn sie ganz ehrlich waren, haben sie dann oft gesagt, ja, ich habe da schon Zweifel oder ich kann nicht so gut mit Widerständen umgehen, mit Verletzungen oder wenn der Trainer nicht so auf mich steht und ich spiele nicht oder ich treffe das Tor nicht. Also da gibt es ganz, ganz viel Druck. Und irgendwie kam das zu mir, dass ich da plötzlich dann eine Handvoll Fußballprofis hatte, die ich dann ja gecoacht habe. Damals Mitte der 90er Jahre gab es eigentlich den Begriff Coaching wie heute noch gar nicht. Allerhöchstens den Begriff ein Mentor, jemand, der Sportler begleitet. Und da bin ich dann quasi so reingewachsen und lebe quasi heute meine Berufung.
Du hast ein Buch geschrieben und hattest Hilfe, prominente Hilfe von 35 Beteiligten mit dem Titel »Wie man Riesen bekämpft«. Wer hat sich denn alles bei dem Buch erstmal beteiligt?
Also es ist eine ganz bunte Schar. Wichtig war für mich, dass ich Menschen frage, denen ich zutraue, dass sie eine Mutmachgeschichte schreiben. Weil wir haben jetzt ja Corona und wir merken, dass viele Menschen haben echt den Mut verloren. Also wenn ich so lese jeden Tag, was das mit uns macht, der Lockdown und dieses sich nicht berühren dürfen, sich nicht sehen dürfen, da drehen schon echt viele Menschen am Rad. Das ist eine psychische Belastung ohne Ende. Und das ist der Sinn unseres Buches, wie man Riesen bekämpft. Es geht darum, Mut zu machen. Und da bin ich dann auf Leute wie Samuel Koch zugegangen, der weiß, wie man eine Mutmachgeschichte schreibt, weil er das alles hinter sich hat. Wir kennen seine Geschichte. Oder Heiko Herrlich, Trainer vom FC Augsburg, der als Spieler von Dortmund, Borussia Dortmund, damals einen Gehirntumor hatte. Also es braucht viel Empathie, aber auch ein bisschen Lebenserfahrung, um jemand anderem eine Mutmachgeschichte zu schreiben, die eben nicht oberflächlich ist. Wir gehen ja in Kinderkrebsstationen und Jugendpsychiatrien und verschenken ja tausendfach die Bücher an Menschen, denen es nicht so gut geht, aber auch an Erwachsene, die jetzt in Corona leiden, die ihre Jobs verloren haben, die kurz vor der Depression stehen, die all diese ängstlichen Meldungen nicht mehr ertragen können. Ja, und da bin ich froh, dass wir haben zwei deutsche Nationalspieler, Thilo Kehrer, Matze Ginter, wir haben Britta Koch, Moderatorin von Sky. Wir haben den Enkel von Konrad Adenauer, Andreas Adenauer, ganz toller Typ, Michi Herberger. Also eine ganz große Schar von Menschen kann man unter www, wie man Riesen bekämpft, sich mal in Ruhe angucken.
David, dein Buch, Wie man Riesen bekämpft, ist ein Projekt, was Mut machen will. Das haben wir jetzt schon gehört von dir selbst. Auch die Motivation, einfach Mut weiterzugeben oder wieder zu entdecken bei sich selbst in schwierigen Situationen. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dieses Projekt zu starten oder dieses Buch auch zu schreiben?
Die Frage ist sehr gut, weil ich kann es gar nicht so richtig sagen, weil als Corona plötzlich da war, hatte ich schon die Hälfte der Geschichten gesammelt und dann wusste ich plötzlich, warum. Also ich glaube, dass Gott manchmal Dinge mit uns macht, die wir erst im Rückblick verstehen. Ich habe einfach nur plötzlich im Herzen gewusst, ich möchte Menschen mehr Mut machen, weil Deutschland ist mir ein sehr kaltes Land geworden. Nicht, weil gerade die Temperatur so weit unten ist, sondern weil ich empfinde viele Menschen in Deutschland als sehr egoistisch oder gleichgültig. Man dreht sich irgendwie nur noch um sich selbst. Man hängt den ganzen Abend vor Netflix, bestellt sich Pizza und dass dem Nachbarn scheiße geht, das interessiert uns irgendwie nicht mehr. So, und da, das ist so mein Beitrag, dass ich sage, ich möchte kein Egoist sein. Ich möchte Menschen helfen. Und als dann Corona kam, dachte ich plötzlich, okay, lieber Gott, du weißt schon, warum du mir das aufs Herz gelegt hast, weil plötzlich war, ja, die kostbarste Währung unserer Zeit jetzt ist nicht der Dollar oder Gold oder Öl, sondern Mutmachgeschichten sind die kostbarste Währung. Einfach deswegen, weil wir sie alle brauchen und weil sie total selten sind.
Was möchtest du denn oder die bekannten Autoren auch an Kindern und Jugendlichen weitergeben? Gibt es da vielleicht so eine Art Quintessenz von den ganzen Geschichten?
Absolut. Also der Titel wird schon dem Inhalt auch gerecht. Wie man Riesen bekämpft, da geht es genau darum, ja, nicht nur Jugendlichen, sondern auch Erwachsenen. Wir haben zwei verschiedene Ausgaben. Wir haben eine Jugendausgabe und dann eine Erwachsenenausgabe mit einem ganz anderen Cover. Und die Quintessenz ist, wie lernt man zu kämpfen? Weil weißt du, wenn jetzt diese Corona-Krise uns eben voll getroffen hat, und ich glaube, es gibt so zwei Typen. Der eine, der verbittert, das erleben wir jeden Abend, du kannst einfach Fernseher anmachen und dann gibt es die Leute, die nur schimpfen und motzen und jammern. Und dann gibt es den anderen, der sagt, nee, jetzt erst recht, ich fange an, anderen zu helfen. In der Krise entwickle ich plötzlich ja, eine Liebe, Nächstenliebe ist ja, hat Jesus drüber gesprochen. Ich fange plötzlich an, Menschen zu lieben, weil ich merke, weißt du, kannst dich erinnern, letztes Jahr, Hashtag Solidarität, das ist irgendwie verloren gegangen. Und ich glaube, darum geht's, dass man jetzt sagt, ich möchte nicht der Jammertyp sein und der sich als Opfer sieht, sondern ich entdecke jetzt, dass Jesus hat diesen schönen Satz gesagt, das Geben macht glücklicher als Nehmen. Und ich entdecke das Geben und helfe Menschen, denen es nicht so gut geht wie mir selbst vielleicht.
Ihr hört Radio Horeb mit dem Abend der Jugend. Heute zu Gast David Kadelt. Er ist Autor und Mentaltrainer, unter anderem bei vielen Fußballprofis. Gleich sprechen wir weiter mit ihm. Davor hören wir aber noch Switchfoot mit Joy Invincible. Switchfoot hier bei Radio Horeb mit dem Titel Joy Invincible, hier beim Abend der Jugend. Wir sind jetzt live im Gespräch mit David Kadel, er ist Mentaltrainer von vielen Bundesliga-Profis unter anderem und wir sprechen über sein Buch. Jetzt muss ich den Titel suchen, wie man Riesen bekämpft, natürlich wie sonst. David, schön, dass du mit dabei bist.
Live, ja. Yeah.
Genau.
Freue mich.
So, die nächste Frage, die ja vielleicht auch ganz praktisch ist. Das Ziel all dieser Mutmachtgeschichten, die du zusammengetragen hast, ist ja, dass junge Leute dadurch auch eine neue Haltung zur Entschlossenheit entwickeln und ihren eigenen Riesen am Ende auch besiegen können. Hast du vielleicht ein paar Tipps dafür?
Du meinst, wie man Riesen bekämpft, wie man Riesen
Genau,
besiegt?
ganz genau.
Also, man kann Riesen zum Beispiel mit Humor besiegen. Also, wenn man es ist ja alles so ernst geworden. Ich gucke ja seit Monaten keinen Fernsehen mehr, weil ich dieses Ernste kaum noch ertragen kann, wie man Menschen Angst macht. Das ist ganz, ganz schrecklich. Ich hatte selbst Corona. Ich weiß, wie schlimm diese Krankheit ist. Aber es ist mir alles zu ernst. Ich finde, wir sollten alle ein bisschen Gottvertrauen üben. Damit kann man Riesen bekämpfen, mit Gottvertrauen. Oder auch mit Dankbarkeit. Ich glaube, Dankbarkeit ist wahrscheinlich mit die beste Methode, seinen Riesen zu bekämpfen, indem man, ich gebe dir ein Beispiel, bei uns zu Hause hängt eine Weltkarte, überm Esstisch, da sehe ich die ganze Welt jeden Tag im Wohnzimmer und mache mir immer bewusst, und daher kommt auch Selbstbewusstsein, dass ich mir sage, hey David, du musst dir selbst bewusst sein, dass du so froh sein kannst, so dankbar sein kannst, dass du in Deutschland lebst, dass du während dieser Krise nicht in Italien, in Rumänien, in den USA oder wo auch immer, sondern wir haben wirklich schon ein tolles Land. Und es nervt mich ein bisschen, dass die Leute irgendwie so am Motzen sind und du triffst wenig dankbare Menschen. Und deswegen hat man früher, vor 50 Jahren, hat man immer gesagt, Dankbarkeit üben. Warum haben das alte Leute früher gesagt? Weil wir es nicht können. So, und wer das lernt, wäre zum Beispiel konkreter Tipp. Jeden Morgen, meine Frau und ich, wenn wir frühstücken, spielen wir Dankbarkeitstennis. Das geht so. Ich sage, Schatz, du fünf, ich fünf. Und dann machen wir im Wechsel. Und dann sagt jeder, wofür bin ich heute dankbar? So, lieber Gott, du hörst zu. Und das geht dann so vielleicht 7 Minuten. Und ich sage dir, danach ist der Tag ein anderer. Wenn dann irgendeine Meldung kommt in meinem Computer, ja, der neue Virus ist mutiert, bla, dann bleibe ich trotzdem bei mir und lass mich nicht ablenken. Und dann ist der Tag nicht kaputt, sondern ich sage, nein, ich bin dankbar. Ich bin für so vieles dankbar. Und das ist eine tolle Methode. Es gibt noch andere Methoden. Also vor allem Gottvertrauen auch ist eine tolle Methode zu sagen, das und das und das passiert, aber der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich glaube, jeder Mensch in Deutschland kennt diesen Psalm 23. Und den dann auch auszusprechen und zu sagen, nein, ich mache mir jetzt keine Angst, ich schaue auf Gott, ich schaue auf mein Gottvertrauen, dass ich was dafür tue. Und der Riese schmilzt dahin wie so ein Schneemann in der Sonne.
Genau. Beim Riesen dachte ich auch an David und Goliath.
Ja,
David, der kleine Mann sozusagen, der mit Gottes Hilfe auch einfach diesen Riesen Goliath
total.
erschlagen konnte.
Absolut, auf unserem Jugendcover ist das auch drauf. Da ist so ein frecher David mit einer Steinschleuder. Der hat natürlich Turnschuhe an heute, damit es zeitgemäß ist. Ja, und ich würde wirklich Leuten sagen, nimm mal wieder deine Bibel raus, lies doch mal die Geschichte von David gegen Goliath. Jeder hat es schon mal gehört, aber wir lesen viel zu wenig Bibel. Kleiner Fun Fact am Rande, wir Deutschen gucken am Tag jeder 5,5 Stunden fern und da ist noch kein Instagram dabei und TikTok und dieser ganze Schrott. So, wie willst du Zuversicht haben in deinem Leben? Wie willst du Gottvertrauen oder Selbstbewusstsein haben, wenn du nicht Dinge liest, die dich inspirieren, die dich berühren? Und jeder, der eine Bibel zu Hause hat, wo schon viel Staub drauf ist, kann ich empfehlen, nimm mal wieder deine Bibel. Die meisten haben Homeoffice, man hat ja Zeit. Und lies mal die Geschichten und die werden dich berühren. Und plötzlich wird wieder Glaube da sein. Und du sagst dir, Mensch, ist doch nicht alles so schlecht. Und plötzlich sagst du, ich gebe das an Gott ab. Ich lass los und guck, was er macht. Das ist was ganz Wichtiges.
Ein sehr guter Tipp. Immer mal wieder auch in die Bibel schauen und wer keine hat, da gibt es ja mittlerweile auch viele Apps, in denen
Schreib
man
mich an,
nachlesen kann.
ich schick dir eine mit der Post.
Genau. Im Buch, David, ermutigen viele prominente Persönlichkeiten auch mit persönlichen Geschichten den Leser, beispielsweise Matthias Ginter, du hast es vorhin schon gesagt, von Borussia Mönchengladbach oder die Sky-Moderatorin Britta Hofmann. Was ist denn deine persönliche, ja, dein persönliches Highlight, deine Story, die dich wirklich ganz tief beeindruckt hat?
Boah, das ist eine schwere Frage, weil ich durfte ja von 70 Geschichten die besten 35 aussuchen und die haben mich alle berührt, sonst wären die gar nicht ins Buch gekommen. Ich habe die Geschichten so ausgesucht, wenn ich eine Gänsehaut habe beim Lesen und wirklich so ein Kribbeln und fast auch bei der einen oder anderen Geschichte hatte ich wirklich eine Träne in den Augen, weil das schon berührt, wenn auch Menschen um ihr Leben kämpfen müssen. Und es sind schon wirklich sehr harte, faszinierende Geschichten auch drin, also positiv hart, die berühren mich. Samuel Koch ist schon in meinen Top 5, weil er erzählt die Geschichte, wie er Schiss hat als Jugendlicher. Er kommt nach Hause und hat in Mathe eine 5 oder vielleicht war es auch eine 6. Und er denkt, er kriegt jetzt einen riesen Einlauf von seinem Papa, wird ziemlich zusammengeschissen wahrscheinlich. Und der Papa sagt, Samuel, zieh dich an, wir gehen in die Stadt. Und dann denkt er, was passiert jetzt? Und dann gehen die in den Spielzeugladen. Und in der Zeit, wo die Geschichte spielt, wie gesagt, er war ein Jugendlicher, da waren Jojos gerade sehr in und da hat der Vater gesagt, so, und du suchst dir jetzt den teuersten Jojo in dem ganzen Laden aus und hat ihm diesen Jojo gekauft. Und der Samuel war völlig erstaunt, dass das die Methode ist, wie der Vater eben ganz anders reagiert. Und irgendwie erinnert mich das auch an Gott, dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wir denken immer, wir machen irgendwas falsch und Gott ist sauer. Und dann sagt der Vater im Himmel, nee, nee, pass auf, ich Gnade, ich geb dir, ich schenke dir was ganz, ganz Tolles. Und das ist ein schönes Vorbild, wie man eigentlich Kinder heute erziehen sollte. weil mir das alles viel zu sehr Leistungsgesellschaft ist, dass Kinder schon so viel Druck haben und funktionieren müssen und die Noten, du wirst nur geliebt, wenn die Leistung stimmt und das ist was ganz Schreckliches und deswegen gefällt mir die Geschichte sehr gut.
Ja, du wolltest auch im Rahmen dieses Buchprojektes auch Kinderkrebskliniken in ganz Deutschland besuchen. Klappt das denn überhaupt jetzt? Du hast ja Corona auch schon angesprochen. Es ist ja Alltag seit über einem Jahr.
Ja, wir haben angefangen, wir waren in Leipzig, Bielefeld, Saarbrücken, wir waren schon in einigen Städten unterwegs, haben natürlich mit Abstand, mit Maske, es wurden nur einige zugelassen. Und dann haben wir jetzt im Lockdown, im zweiten Lockdown mit den Kliniken abgemacht, dass wir die Bücher schicken. Also Kliniken, die sich bei uns melden, kriegen die Bücher kostenlos. Einfach um die Kids, die jetzt ja doppelt leiden, weil sie nicht nur einen Gehirntumor haben oder Leukämie oder ganz schreckliche Krankheiten, sondern sie dürfen noch nicht mal als Besuch empfangen und das ist ja eine doppelte Bestrafung. Und da sind die Kliniken und auch Jugendpsychiatrien ganz, ganz happy, dass wir da diese Mutmachbücher verschenken. Und wir haben ein Ziel, dass wir wirklich 1 Million Bücher verschenken in Deutschland. Und bin, vielleicht hört uns ja jetzt der eine oder andere, der sagt, ja, ich möchte euch gern helfen. Also wir suchen immer Partner, Stiftungen, Sponsoren, die sagen, komm, wir drucken auch 1000 Bücher in unserem Umfeld und verschenken die. Und so können wir dann einfach Mut machen, weil meiner Meinung nach viel zu wenig Mut gemacht wird. Wie gesagt, all diese Nachrichten, die ziehen einen runter, weil die sind 99% negativ. Und wir haben hier mal gute Nachrichten und deswegen möchte ich da ein Riesenfass aufmachen und wenigstens 1 Million Menschen beschenken.
Zu Recht, eindeutig zu Recht, genau.
Danke.
Gute Nachrichten muss man einfach weiter sagen. Wer war denn bei diesen Krankenhausbesuchen dabei? Gab es auch prominente Mitläufer sozusagen?
Ja, das ist so eigentlich bei allen, wir nennen das Mutmach-Event. Und wir haben, wie du ja gesagt hast, ich bin Mentaltrainer im Fußball. Ich habe ein sehr, sehr großes Netzwerk von 20, 30 Profis und 10, 15 Trainer, die alle zugesagt haben. Alles ganz fantastische Typen. Marco Rose, Trainer von Mönchengladbach, David Alaba bei Bayern München, Davy Selke, Thilo Kehrer, Tübingen. Und wir haben da in Saarbrücken zum Beispiel mit den Helden, die im Pokal im Halbfinale waren, waren wir mit in der Kinderkrebsstation in Homburg-Saar oder mit Willi Orban von Red Bull Leipzig waren wir in der Jugendpsychiatrie mit Sven Schiplock von Arminia Bielefeld. Und die Kids sind immer happy. Man kriegt Trikots geschenkt. Die dürfen dem Fußballer natürlich mal einen Ball reinschießen. Wir haben da manchmal einfach Stühle aufgestellt in so einem Saal. Die waren dann Torpfosten wie früher im Park, ne? Und das war schon so ein Highlight für die Kids, auch einfach mal so einen Fußballstar fragen zu dürfen. Egal was, der hat jede Frage beantwortet. Aber wenn wir dann wegfahren und der Event ist zu Ende, dann der Star ist eigentlich das Buch, weil das Buch bleibt. Und die Kinder und Jugendlichen, die lieben unser Buch. Die legen das wirklich unter Kopfkissen. Die lesen jeden Tag diese vielen Geschichten. Und da kriegen wir ganz, ganz tolles Feedback auch von den Eltern, dass sie sagen, das kommt genau zur richtigen Zeit, diese Mutmachgeschichten. Und das freut mich total. Also ich finde, ich habe einen Traumjob in meinem Leben, wenn Menschen dir täglich schreiben, genau das haben wir gerade gebraucht und ich darf das tun. Also da bin ich Gott auch sehr dankbar, dass ich diesen Job tun darf.
Ihr hört Radio Horeb mit dem Abend der Jugend. Zu Gast ist David Kadel, er ist Autor und Mentaltrainer und wir sprechen gerade über sein Buch Wie man Riesen bekämpft. Darüber sprechen wir auch gleich weiter. Vorher noch der Song von Mariah Peters mit dem Titel Oh Fear, My God is Near. Mariah Peters hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. 20.15 Uhr ist es jetzt und zu Gast ist der bekannte Autor und Mentaltrainer David Kadel. Hallo David, noch einmal zum dritten
Ja.
Mal. Wir sprechen über dein Buch oder haben über dein Buch gesprochen mit dem Titel Wie man Riesen bekämpft. Und man hat schon gemerkt im Interview, im Gespräch, dass du doch ganz gut bibelfest bist und viel auch über den Glauben redest. Deswegen jetzt die Frage, wie wichtig ist denn dir der christliche Glaube und auch für deine Arbeit vielleicht?
Also ungefähr so wichtig wie die Luft zum Atmen. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, wenn jetzt irgendwie jemand einen Knopf drücken würde bei mir und ich wäre plötzlich Atheist. Ich wüsste gar nicht, wie ich durch diese verrückte Welt durchkommen würde. Also es ist nicht vorstellbar, ohne Gott zu sein. Ich spreche jeden Morgen mit ihm. Das Erste, was ich sage, ist danke, dass ich nicht tot bin, sondern leben darf, dass ich wieder Luft zum Atmen habe. Ja, ich freue mich über so viele Dinge. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als Christ zu sein, als Gott persönlich kennen zu dürfen. Von daher ist es eine Frage, da könnte ich jetzt eine Stunde schwärmen, wie wichtig das ist. Ich habe auch Krisen in meinem Leben gehabt, wenn Beziehungen kaputt gehen, wenn Krankheiten da sind. Wie gesagt, ich selbst hatte auch Corona in diesen 5 Wochen, die waren wirklich ganz, ganz schlimm. Wenn du mal eine Woche am Stück Fieber hast, dann bist du froh, dass Gott an deiner Seite ist. Und du denkst, hoffentlich schließen die mich nicht an eine Lungenmaschine an, wo die dann um mein Leben kämpfen. Also unendlich dankbar, Gott zu kennen, aber auch für die Zukunft zu wissen, wir müssen ja alle sterben. Also wir kämpfen ja hier mit Corona, die ganze Welt kämpft, dass wir leben. Und wer macht sich eigentlich überhaupt bewusst, dass wir trotzdem irgendwie alle sterben, definitiv? Und das ist für mich so eine Ewigkeitsperspektive, zu sagen, ich bin definitiv irgendwann da oben im Himmel und habe, ja, werde Jesus endlich Auge zu Auge sehen und werde mit Johann Sebastian Bach und König David Musik machen. Vielleicht mit Jürgen Klopp endlich mal persönlich Fußball spielen. Wer weiß, was im Himmel alles wartet. Und noch vieles mehr. Martin Luther interviewen. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht, Alter, als du das alles da gemacht hast? Und ja, Ewigkeitsperspektive, denke ich oft am Tag dran, dass der Tod für mich gar nichts Schlimmes ist. Und das ist so, du merkst schon, die Frage, da kann ich lange erzählen.
Ganz genau. Genau, man hat gemerkt, also die Beziehung zu Gott ist ein wesentlicher oder der wesentliche Baustein bei dir. Wie kommst du denn in Beziehung mit Gott? Was ist dein Weg vielleicht so als kleiner Tipp auch für die Hörer?
Also, es gibt einen Vers, den ich sehr liebe, Apostelgeschichte 2,25. Da steht, das hat übrigens der Lukas geklaut, der hat bei David einfach mal in den Psalmen nachgeguckt und hat das abgeschrieben. Und da steht, ich habe den Herrn, also Gott, alle Zeit vor Augen, denn er steht zur Rechten, damit ich nicht wanke. Er steht mir zur Rechten, damit ich nicht wanke. Das passt ja zur Krisenzeit, ja. Alles ist ins Wanken geraten, nichts ist mehr sicher. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und mein Mund freut sich. So, und das ist so auf deine Frage, wie trete ich mit Gott in Kontakt? Ich mache mir einfach bei diesem Vers bewusst, immer wieder bewusst, er steht mir zu Rechten. Auch da, ich habe vorhin ja das Beispiel gebracht mit Selbstbewusstsein. So erkläre ich auch meinen Fußballern immer. Viele, die ja sagen, ich hätte gern mehr Selbstbewusstsein im Leben. Und dann als Christ sage ich dann auch einem anderen Christen, hey, du musst anfangen, dir selbst bewusst zu sein. Ich muss mir selbst bewusst sein darüber, dass Gott ständig neben mir ist. Also jetzt in unserem Interview sitzt er auch neben mir, hört mir zu. Und das entspannt mich total, weil ich einfach weiß, ich bin nicht alleine. Und deswegen trete ich so immer wieder über dieses, ich mache mir bewusst, Gott hört mich, in Kontakt mit Gott. Also ich brauche nicht irgendwo einen Platz, wo ich bete. Oder ich bin immer irritiert, wenn Leute sagen, ich bete zweimal am Tag. Ich denke so, hä? Ich rede ständig mit Gott. Ich weiß nicht, vielleicht nerve ich ihn auch, weil ich ständig ihm das Ohr voll labbe, aber ich will ständig mit ihm Kontakt haben, weil es einfach für mich nichts Schöneres gibt. Das sagt übrigens auch mein Namensvetter David in dem Psalmen, der sagt, dir nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Also der hat es schon gecheckt, der alte David.
Und ich finde das einen wunderbaren Schlusspunkt für heute erst einmal. David, danke dir ganz herzlich für deine Zeit, auch für
Danke
die
dir.
Möglichkeit, mit dir ins Gespräch zu kommen über deine doch beeindruckende Arbeit und Gottes Segen für deine weitere Arbeit natürlich.
Danke, es hat sehr viel Spaß gemacht. Dir auch Gottes Segen und bis bald. Liebe Grüße an die Hörer.
Vielen Dank. Hier beim Abend der Jugend geht es gleich weiter mit dem Thema Pornografie. Dazu haben wir dann gleich in unserer Leitung Daniel Köper von Free Indeed, der ist unser Gast, um Fragen rund um das Thema Pornografie zu beantworten. Gerne sich auch beteiligen, schickt uns eine WhatsApp unter der 0171 57 53 200. Ihr hört Radio Horeb mit dem Abend der Jugend. Ich bin Johannes. Unser Thema jetzt ist Pornografie. Dazu ist Daniel Köper von Free Indeed unser Gast, um Fragen rund um das Thema Pornografie zu beantworten. Free Indeed ist ein Verein, der Menschen helfen möchte, frei zu werden von Pornografie. Also wenn ihr Fragen habt, schickt uns die gerne per WhatsApp unter der 0171 57 53 200. Und dann begrüße ich einfach schon mal unseren Gast. Hallo Daniel, schön, dass du mit dabei bist beim Abend der Jugend hier bei Radio Horeb.
Ja, hallo, danke für die Einladung. Freut mich, echt dabei zu sein.
Am Anfang starten wir vielleicht erst einmal mit ein paar nüchternen Zahlen. 12,5% aller Klicks in Deutschland landen auf Pornoseiten. 66% aller christlichen Männer konsumieren regelmäßig mindestens einmal im Monat Pornos. Durchschnittsalter des Erstkontakts mit Pornografie liegt bei 11 Jahren. Wann oder warum schadet Pornokonsum eigentlich, Daniel?
Wann schadet er denn? Ich würde die Gegenfrage stellen. Ich würde sagen, ja, wann schadet er denn nicht? Meine persönliche Erfahrung, und ich bin 17 Jahre abhängig gewesen von Pornografie, und vor ja, ziemlich genau nächsten Monat sind es 4 Jahre, bin ich frei geworden durch Gebet. Ich bin da Jesus so dankbar dafür. Und wenn ich heute zurückgucke, dann würde ich sagen, es schadet auf jeden Fall. Es schadet mir in meiner eigenen Beziehung zu mir selbst, in meiner Sexualität, in meiner Beziehung zu Gott, aber auch in meiner Beziehung zu meinem Gegenüber. Mein Frauenbild hat sehr stark gelitten unter meinem Konsum. Also ich sehe eigentlich, wenn ich zurückgucke, gar keinen Vorteil vom Pornokonsum. Und deswegen würde ich auch sagen, es schadet auf jeden Fall und nicht erst ab einer erhöhten Dosis. Genau, vielleicht ein kleiner Vergleich. Wenn jemand alkoholsüchtig ist oder harte Drogen nimmt, dann würden wir dem wahrscheinlich auch nicht raten und sagen, naja, wenn du es kontrolliert konsumierst, dann ist es nicht so schlimm. Achte nur darauf, dass es nicht zu viel wird. Dann würde jeder von uns, denke ich, auch sagen, nee, da so jemand muss trocken sein. Der kann das nicht kontrolliert konsumieren. Der muss einfach darauf verzichten, weil es ihn sonst kaputt macht. Und ich denke, das ist bei Porno genauso. Das Problem ist nur, dass es bei den meisten noch nicht so angekommen ist und sie ja noch ein Verständnis davon haben, dass Porno doch alles, dass Porno doch halb so wild wäre und eigentlich nicht schlimm ist.
Du hast jetzt schon angesprochen, dass die Pornografie auch einfach eine große Gefahr besteht, auch in eine Sucht abzudriften. Was sind denn Zeichen, an denen man merkt, dass man abhängig ist?
Es gibt verschiedene Anzeichen. Wir bei Free Indeed unterscheiden immer 6 verschiedene oder erklären das immer so. Das erste ist wiederholtes Verhalten. Das heißt, es kommt nicht nur einmal im Jahr vor, sondern wiederholt, monatlich, wöchentlich und wie gesagt in Extremfällen auch täglich oder mehrfach täglich, manchmal in verschiedenen Phasen oder Schüben. Aber dieses wiederholte Verhalten, das ist der erste Punkt. Der zweite ist die Unfähigkeit aufzuhören. Ganz viele kämpfen noch mit dem Punkt, ich habe das doch noch unter Kontrolle und ich kann jederzeit aufhören. Und wenn sie es dann wirklich mal probieren sollen oder wollen, dann merken sie schnell, nee, es funktioniert nicht. Also diese Unfähigkeit aufzuhören ist der zweite Punkt. Der dritte ist Toleranzentwicklung. Was heißt das? Toleranzentwicklung heißt, platt gesagt, der Stoff muss immer härter werden. Und es reichen nicht mehr die gleichen Bilder oder die gleichen Reize wie am Anfang. Da findet eine gewisse Abstumpfung statt, sondern es müssen immer wieder neue Reize gesetzt werden und die mitunter auch eben einfach heftiger sind, wo sich dann Toleranzen verschieben und wo Leute sagen, hey, sowas wollte ich eigentlich nie gucken, warum gucke ich mir das jetzt eigentlich an? Genau, der vierte Punkt ist Stimmungsschwankung. Viele Leute berichten uns, dass sie extrem Stimmungsschwankungen haben und emotional sehr unausgeglichen sind, gereizt sind. Genau, fünfter Punkt wäre Verhalten gerät außer Kontrolle, dass sie wirklich merken, sie konsumieren unglaublich viel können das nicht mehr wirklich kontrollieren. Und der letzte Punkt, Konsum geht auf Kosten von Schlaf, Arbeit und Beziehung. Also, dass sie dann durchzechte Nächte haben, am nächsten Tag ohne Mühe sind, die Arbeit oder Aufgaben oder andere Verantwortung vernachlässigen, sich mehr zurückziehen, immer beziehungsunfähiger werden. Also das sind so typische, Anzeichen dafür, für eine sich entwickelnde oder bereits bestehende Sucht.
Ja, alles, was du jetzt aufgezählt hast, kann man ja auch irgendwie unter dem Begriff zusammenfassen, dass ja einfach Freiheit auch verloren geht, ja, sich selbst zu entscheiden für Sachen auch. Und auf diesen Freiheitsbegriff würde ich gerne auch nochmal zurückkommen, weil oft ja auch im Zusammenhang zum Beispiel mit der katholischen Sexualmoral gesagt wird, ja, es sind Verbote, ich darf es nicht, also ich darf erst in der Ehe Sex haben, ich darf keine Pornos schauen und so weiter und so fort. Was ist eigentlich Freiheit?
Ja, das ist eine richtig gute Frage. Man denkt ja, wie ist doch klar, was Freiheit ist. Aber wenn man mal länger drüber nachdenkt, gar nicht so einfach zu beantworten. Ein Mann hat uns mal gesagt, Freiheit ist für mich, wenn ich kompletten freien Zugang habe, Internetzugang habe und mir alles anschauen könnte, konsumieren könnte und es aber bewusst nicht tue und mich dagegen entscheide. Also die Möglichkeiten haben und sie aber nicht nutzen, weil man weiß, dass sie einem schaden. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall Freiheit. Ich meine, die Bibel sagt das auch, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und alles ist erlaubt, aber nicht alles dient dem Besten. Ich würde da immer sagen, ja, okay, was dient denn wirklich dem Besten? Und was tut mir gut? Was hat Gott sich dabei gedacht? Das ehrt ihn. Und da merke ich diese Grenzen, die Gott mir auch setzt, das sind auch Schutzgrenzen und die mir auch die Kirche setzt. Ganz lange habe ich das nicht verstanden. Ich habe das immer als einengende Verbote wahrgenommen und habe eigentlich nicht verstanden, ja, welche Schutzfunktion das auch hat. Vielleicht ein ganz kurzes Beispiel. Jemand hat mir mal gesagt, die Bibel benutzt oft das Bild, wir sind wie ein Schaf. Und wir sind Schafe und wir regen uns darüber auf, dass es einen Zaun gibt. Das tun wir so lange, bis irgendwann der Wolf kommt. Und dann stellen wir fest, dass der Zaun auch schützen kann. Und so war das auch in meinem Leben. Ich war sehr freiheitsliebend, wollte alles ausprobieren, habe vieles ausprobiert. Manches hätte ich lieber bleiben lassen sollen. Und ich habe im Nachhinein besser verstanden, auch erst als vieles in meinem Leben kaputt gegangen ist, dass mich bestimmte Gebote nicht einengen und um meine Freiheit berauben, sondern mich eigentlich schützen. Genau, und deswegen würde ich sagen, es ist ein Geheimnis des Glaubens, wenn man verstehen darf, dass in der Begrenzung, in den Grenzungen, in den Grenzen Gottes, dass darin Freiheit liegt. Klingt vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber der eine oder andere weiß vielleicht, was ich meine und hat das auch schon mal erlebt. Ja.
20:33 Uhr ist es, ihr hört Radio Horeb mit dem Abend der Jugend. Unser Thema ist Pornografie. Dazu ist Daniel Küpper von Free Indeed unser Gast, um Fragen rund um das Thema Pornografie zu beantworten. Free Indeed ist ein Verein, der Menschen helfen möchte, frei zu werden von Pornografie. Und wenn du jetzt eine Frage hast, ja, zück einfach dein Handy, schreib uns per WhatsApp gern deine Frage, die wir dann auch in die Sendung mit einbringen. Gerne auch anonym unter der Nummer 0171 57 53 200. Gleich sprechen wir mit Daniel weiter. Vorher aber noch der Song von Jeremy Camp, We Cry Out. Abend der Jugend bei Radio Horeb mit dem Titel We Cry Out. Unser Thema ist Pornografie. Dazu ist zu Gast Daniel Köper von Free Indeed. Free Indeed ist ein Verein, der Menschen helfen möchte, frei zu werden von Pornografie. Und wenn du Fragen hast zu diesem Thema, dann schreib uns gerne per WhatsApp unter der 0171 57 53 200. Ihr von Free Indeed habt fünf Prinzipien der Freiheit, um aus Pornografie rauszukommen. Wie geht das?
Ja, also erstmal will ich sagen, diese fünf Prinzipien der Freiheit haben im Kern nicht wir von Free Indeed uns ausgedacht, sondern es sind einfach biblische Prinzipien, die wir aus der Bibel heraus lesen. Genau. Und ja, uns ist aber wichtig, dass es Jesus zentriert und dass es Bibel fundiert. Und aber jeder möge das dann selber für sich prüfen. In unserem Leben hat sich das bewahrheitet, wenn wir unsere Geschichten angucken. Wir alle bei Free Indeed haben eigene Sucht- und Freiheitsgeschichten. Wenn wir zu tun haben mit Menschen, die frei werden, hören wir eigentlich im Kern immer dieselben Geschichten. Und ja, wir haben das mal zusammengefasst und diese fünf Prinzipien Da sagen wir immer, das Erste ist Motivation. Sie sagen, ja, warum überhaupt frei werden? Um es ganz kurz zu machen, wir haben ganz viele Männer, Frauen kämpfen auch mit dem Thema, aber überwiegend natürlich Männer und Frauen dürfen auch damit kämpfen. Ganz viele wollen eigentlich nur frei werden von den negativen Konsequenzen der Sucht, aber nicht unbedingt von der Sucht selber. Das ist zwar krass, aber das ist oft so. Wir sagen dann immer, Jesus befreit dich von deinen Feinden, aber nicht von deinen Freunden. Und solange Pornografie noch dein Freund ist, fehlt es oft dann einfach an Überwinderkraft. Also Motivation, warum frei werden, ist das erste Prinzip. Das zweite ist radikale Ehrlichkeit. Wir merken einfach, wenn man sich selbst, Gott oder andere belügt, kommt man nicht weit. Es ist so wichtig, völlig klar und ehrlich zu sein, sich einzugestehen, hey, ich habe da ein Problem, das ist oft die halbe Miete, ich brauche Hilfe. Das dritte ist radikale Amputation, klingt erstmal ein bisschen martialisch und brutal. Was meinen wir damit? Wir meinen damit eigentlich radikale Trennung von dem, was mich in die Sucht führt und in der Sucht hält. Genau, auch Leute oder Therapeuten, die jetzt überhaupt nicht christlich sind, stimmen damit überein und sagen, naja, eine Freiheit von einer Sucht ohne Trennung vom Suchtmittel ist eigentlich unrealistisch und nicht möglich. Genau, und die meisten Leute, die bei uns aussteigen, die steigen an diesem Punkt aus. Die sind nicht bereit, sich vom Suchtmittel in gewissem Maße zu trennen und die brechen dann auch nicht durch in ihre persönliche Freiheit oder noch nicht. Die brauchen dann manchmal noch ein bisschen länger. Also Motivation, radikale Ehrlichkeit, radikale Amputation. Das vierte ist Kämpfen mit dem Wort Gottes. Wir merken einfach, der Mensch kann sich da nicht selber retten, sondern wir vertrauen einfach wirklich auf die Stärke des Wortes Gottes. Und wenn es dann heißt, zum Beispiel in Johannes 8, 36, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, dann glauben wir das, was da steht. Und ich habe das selbst erlebt, dass Jesus mich frei gemacht hat. Und genau, und er kann das immer wieder. Und das Letzte ist, das Fünfte, Würde und Identität. Genau, es ist so wichtig zu erkennen, wer ich eigentlich wirklich bin in Augen Gottes, welche Würde mir verliehen wurde. Und die habe ich auch und trotz Pornografie. Und das wieder neu zu erkennen, neu zu leben, das sind, sage ich mal, so die Zutaten der Freiheit nach unserer Erfahrung. Und wir merken auch, dass eigentlich jeder, der sich auf diesen Freiheitskampf einlässt und auf diesen Freiheitsweg begibt, dass der in der Regel ein Durchschlagprinzip hat. Das sagen wir immer so. Eins, was ihn besonders wirklich voranbringt. Bei mir war das die Motivation. Für mich war wirklich, warum will ich denn frei werden? Und ganz oft wollte ich das eigentlich nur für mich selbst. Ich bin da nicht mit weit gekommen. Und erst als ich wirklich danach gefragt habe, ja, was will eigentlich mein himmlischer Vater, was macht ihm Freude, da hat sich wirklich Gott dazugestellt und mir Überwinderkraft gegeben und da bin ich dann auch in die Freiheit gekommen. Also das sind so die fünf Prinzipien, die wir erlebt haben, die wir empfehlen, die man auch in unseren Online-Kursen findet, denn nach diesen Prinzipien sind die aufgebaut.
Du hast die Online-Kurse schon angesprochen, ein wichtiger Baustein ist, glaube ich, auch der Rechenschaftspartner, den man ja an seiner Seite hat im Kampf gegen die Pornografie. Warum ist so ein Rechenschaftspartner wichtig?
Also ganz kurz gesagt, im Einzelkämpfertum wird keiner frei. Das ist einfach ganz klar unsere Erfahrung. Ich glaube auch, dass Gott uns nicht so gedacht hat. Gott hat uns einfach als Gemeinschaftswesen gedacht. Wir sind ergänzungsbedürftig und das ist gut so. Ich brauche einfach Brüder, die mich immer wieder erinnern, ermutigen, korrigieren, stärken. Und genauso kann ich ein Bruder für jemand anders sein. Und wir erleben da wirklich richtige Bruderschaft, Gemeinschaft. Und die Frauen bei uns bei Free Indeed eben Schwesternschaft oder wie man es nennen soll. Diese Gemeinschaft ist so wichtig. Und wir wissen einfach, Isolation ist der Nährboden für Sucht. Und sobald wir jemanden mit hineinnehmen, das ist eigentlich schon gelebte radikale Ehrlichkeit, sobald wir ehrlich sind zu uns selbst und vor Gott und vor jemand anderem, dadurch verliert die Sucht schon unglaublich viel Kraft, Bindekraft. Und ein Rechenschaftspartner ist jemand, der mich begleitet. Also ganz konkret, wenn ich einen Online-Kurs mache, Wir haben jetzt gerade einen Kurs entwickelt, der heißt Kämpferherz, extra für junge Menschen. Dafür können Sie sich kostenlos bei uns auf der Homepage registrieren unter www.free-indeed.de. Und dort können Sie dann einen Rechtschaftspartner eintragen, der Sie begleitet auf diesem ganzen Weg und der für Sie betet, der Rückfragen stellt, der liest, was Sie dort an Antworten schreiben. Wir von Free Indeed können das nicht lesen, sondern nur der eingetragene Rechtschaftspartner. Genau, und deswegen ist der so hilfreich, weil der mit einem kämpft, für einen kämpft und man einfach gemeinsam stärker ist.
Daniel, jetzt kam gerade eine Frage noch über WhatsApp rein, die ich gerne mit einbringen möchte in diese Sendung. Hallo, meine Frage wäre, wie klärt man die Kinder im Alter von 11 oder höher am besten zu diesem Thema auf und wie kann man sie vor Pornografie schützen?
Genau, sehr, sehr gute Frage. Ich bin selber Vater von 3 Kindern. Mein Ältester ist 10 Jahre alt. Da ich weiß, dass der Erstkontakt statistisch bei 11 Jahren liegt, habe ich diese Herausforderung selber gehabt. Ich habe schon vor einem Jahr mit meinem Sohn gesprochen und habe lange überlegt, wie ich das kindgerecht mache. Ich habe so mit ihm darüber gesprochen, dass ich jetzt selber nicht genau erklärt habe, was Pornografie ist, sondern ich habe ihm einfach gesagt, dass es Dinge gibt, die nicht gut sind, wenn wir uns die anschauen, die uns schaden. Und dass er auch auf sein inneres Gespür vertrauen soll, wenn ihm jemand etwas zeigt, weil ich einfach weiß, den meisten wird etwas gezeigt, die suchen nicht bewusst in dem Alter danach, sondern dem wird es gezeigt, dass er sich auf sein Gespür verlassen soll und dass er auch Nein sagen darf, wenn ihm jemand zum Beispiel ein Video zeigt, wo Menschen sich Gewalt zufügen oder Dinge tun, die er verstörend findet oder ekelhaft findet, dann muss er sich das nicht anschauen. Er darf Nein sagen und dazu ermutige ich ihn. Und er kann jederzeit mit mir darüber reden, wenn er Fragen hat, wenn er sowas erlebt hat. Ich will immer für ihn da sein und das habe ich ihm so gesagt. Und das war für ihn hilfreich. Genau. Und darüber hinaus ganz praktisch Schutzgrenzen setzen. Also zum Beispiel über Pornoblocker oder andere Filter und Schutzsoftware, die man installieren kann. Das sind ganz klare Möglichkeiten, um eigene Kinder zu schützen. Aber ich denke, das Entscheidende ist die Beziehung, die Offenheit, dass das Kind weiß, ich kann mit den Eltern darüber reden, selbst wenn sie es dann nicht tun. Aber das zu wissen, macht schon einen Unterschied. Und diese Sensibilisierung dafür, das ist, glaube ich, entscheidend.
Gerade kam noch eine Frage hier bei uns rein ins Studio und zwar nochmal zurück zu den Rechenschaftspartnern. Gibt es denn eigentlich auch die Möglichkeit von Free Indeed, sich einen Rechenschaftspartner, findet?
Ja, wir haben eine Liste mit Männern, die selber in der Regel eigentlich Suchtgeschichten haben, die frei geworden sind und die sagen, ich bin so dankbar dafür, ich möchte was zurückgeben. Einige von denen gründen dann Freiheits- oder Rechenschaftsgruppen, das ist auch das, was wir anbieten. Andere spenden, andere sagen, nein, ich möchte mich in Einzelne investieren und die da begleiten und denen was weitergeben von dem, was ich gelernt habe und lernen durfte. Und deswegen haben wir eine Liste mit einigen Rechenschaftspartnern und da besteht die Möglichkeit, sich vermitteln zu lassen. Wobei wir eigentlich immer ermutigen, erstmal darüber zu beten und dass Gott einem einen zeigt und aus dem Umfeld einfach eine Person, der man vertraut, die im Glauben fest ist, von der man vielleicht sogar weiß, dass sie da einen eigenen Kampf gekämpft hat und frei geworden ist. Oftmals weiß man das nicht von jemand anderem, aber wäre das genau vielleicht die richtige Person, die mal zu fragen. Aber wenn man da niemanden findet, dann kann man uns ansprechen, einfach eine Mail schreiben an info@free-indeed.de und wir vermitteln dann gerne weiter.
Daniel, als letzte Frage für heute, was kann denn ein erster Schritt sein, um frei zu werden von Pornografie?
Ich glaube erstmal diese Ehrlichkeit, das vor sich selbst und vor Gott einzugestehen und zu sagen, ich habe da ein Problem und ich darf da auch ein Problem haben. Ich darf da kämpfen, ich darf da auch mal fallen, scheitern, versagen. Ich bin trotzdem wertvoll und geliebt. Und da einfach ehrlich zu sein, sich das einzugestehen und dann aber auch ehrlich zu sein vor jemand anderem. Wie ich das gesagt habe, eine Person des Vertrauens anzusprechen. Ich weiß, das fühlt sich manchmal an wie 1000 Tode sterben, aber jeder von den Männern, mit denen wir unterwegs sind, die haben uns gesagt, wenn sie sich dann da überwunden haben und das geteilt haben, da hat das echt ganz viel Kraft verloren. Das hat ihnen echt geholfen Und man kann auch bei uns einfach zum Beispiel online einen Suchttest machen. Man kann uns ein Zeugnis schreiben oder seine Geschichte so anonym, sage ich mal, erzählen. Auch das hilft schon mal. Also das ist ein erster Schritt, ehrlich zu sein vor sich selbst, vor Gott und auch vor Vertrauenspersonen. Nächster Punkt kann einfach sein, konkreten Glaubensschritt zu gehen, indem man sich neu bewahrheiten lässt, weil erfahrungsgemäß wir als Süchtige unglaublich viele Lügen glauben. Und dafür gibt es unsere Online-Kurse, heißt ganz konkret den Kurs Kämpferherz oder den Rheinkurs, den man auf unserer Homepage findet. Sich dafür registrieren, den Kurs machen und da einen konkreten Schritt in Richtung Freiheit wagen. Genau.
Daniel, dann danke für deine Zeit, dass du heute auch mit dabei warst beim Abend der Jugend.
Danke, gerne.
Und natürlich dir alles Gute und Gottes Segen für eure Arbeit.
Ja, danke.
Das war Daniel Köper von Free Indeed. Ganz herzlichen Dank für die Zeit, die er sich für uns genommen hat. Jetzt ist es 20.50 Uhr hier beim Abend der Jugend. Ich bin Johannes und wir wollen auch nochmal in den letzten 10 Minuten den Blick auf Pfingsten werfen. Da hört ihr gleich einen Impuls von Diakon Martin Bader, den hört ihr gleich, vorher aber noch ein Song von Mercy Me, Almost Home. Are you disappointed? Are you desperate? Ihr hört Radio Horeb mit dem Abend der Jugend. Ich bin Johannes und wir wollen jetzt nochmal zum Schluss den Blick auf Pfingsten lenken. Pfingsten ist ja das Fest des Heiligen Geistes und wie wir in der letzten Woche auch schon gehört haben, gibt es 7 Gaben des Heiligen Geistes. Das wären Weisheit, Erkenntnis, Einsicht, Rat, Stärke, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Und Martin Bader spricht jetzt bei seinem Impuls über Pfingsten, über die Weisheit. Martin Bader ist ständiger Diakon, langjähriger Referent bei Radio Horeb und Mitglied der Gemeinschaft Totus Tuus.
Was ist Weisheit? Wenn wir uns heute die Frage stellen, ja, was ist diese Gabe der Weisheit? Woran erkenne ich sie? Was bedeutet sie? Und warum brauche ich sie so für mein Leben? Ist es vielleicht gut, auch erst einmal wieder in die Geschichte des Volkes Israel hinein einzutauchen, um da so ein bisschen ja auf Grund zu stoßen und uns ein bisschen damit neu beschäftigen zu können und auch vielleicht eine Antwort zu finden. Der weiseste König, wenn man so möchte, im Volk Israel, das war der König Salomo. Ihm ging wirklich dieser Ruf, eilte dieser Ruf voraus, dass er wirklich weise war. Und was hat ihn aber ausgemacht? Was hat seine Weisheit sozusagen geprägt? Warum haben die Menschen ihn als weise erkennen können? Vielleicht der erste und wichtigste Grund ist, dass er sich, obwohl er König war, als Knecht verstanden hat. Also sozusagen als Diener eines größeren Gottes oder größeren Königs, nämlich Gott. Und das wird deutlich auch im Alten Testament, im ersten Buch der Könige, wo es unter anderem heißt, wo Salomo sagt, verleih, Herr, deinem Knecht, ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Wer könnte sonst dieses mächtige Volk regieren? Das heißt, dieser König Salomo hat gespürt, er kann gar nicht aus sich selbst heraus dieses Volk führen. Er braucht Gott. Er braucht ein hörendes Herz, damit er sozusagen das Volk regieren kann und damit er gut von böse unterscheiden kann. Und da finden wir schon 2 ganz wichtige Merkmale der Weisheit. Zum einen das hörende Herz, also nicht nur den Verstand sozusagen einzuschalten, wenn ich Verantwortung habe für andere Menschen, für ein Volk unter Umständen, sondern immer auch ein hörendes Herz haben. Das heißt, ein hörendes Herz heißt ja, nicht nur meine Gefühle prüfen, sondern auch zu prüfen, ja, was kommt da von innen heraus für eine Kraft, was ist da innen drin in mir für eine Kraft, die mir auch den rechten Impuls geben kann für die gute Entscheidung. Und dann eben die Frage, was ist gut und was ist böse? Und das kann ich nicht alleine mit dem Verstand. Dazu brauche ich sozusagen, da muss ich in die Kammer hineingehen, die letztlich für mein Leben verantwortlich ist, das Herz. Und das Herz als Symbol für das Leben, das Leben wiederum, das ich geschenkt bekommen habe, das ich mir nicht selbst genommen oder gemacht habe, sondern das Leben, das ich von einer höheren Instanz, nämlich von Gott geschenkt bekommen habe. Also dort hineingehen in diese Kammer und nachsinnen über das, was wirklich von dieser Quelle des Lebens kommt, um dann daraus die Weisheit geschenkt zu bekommen, Gut vom Böse unterscheiden zu können. Weisheit. Papst Franziskus hat einmal gesagt, die Weisheit ist die Gnade, alles mit den Augen Gottes sehen zu können. Sie ist einfach das. Die Welt, die Situation, die Zusammenhänge, die Probleme, alles mit den Augen Gottes sehen zu können. Also wirklich darauf zu vertrauen, ich bin Knecht. Oder wie Maria sagt, ich bin die Magd des Herrn. Ganz sich immer auf Gott verwiesen zu fühlen, das kann ja auch entlastend sein. Das kann mir auch die Last so ein bisschen nehmen von der Verantwortung, die ich habe für ein Volk, für Menschen, die ich wirklich dann auch abgeben kann, wenn ich mich verwiesen weiß auf Gott, dass ich auch von ihm erwarten kann, dass er mir die rechten Impulse geben kann. Also das können wir vielleicht mit Weisheit bezeichnen, dieser Gabe, die ich mir letztlich dann auch immer wieder neu von Gott schenken lassen kann. Vielleicht wäre so eine Anregung für die kommende Woche, dass wir uns darüber immer Gedanken machen. Gab es in meinem Leben schon solche Entscheidungen, die ich getroffen habe? Und wie habe ich sie getroffen? Nur rein mit dem Verstand oder ja, habe ich da auch mir die Ruhe und die Zeit genommen, in mich hineinzuhören? Habe ich versucht, ja auch Gott mit einzubeziehen? Habe ich mir andere Ratgeber dazugeholt? War ich vielleicht sogar schon mal ein solcher Ratgeber? Unbewusst, bewusst, direkt, indirekt für andere Menschen, sodass sie dann auf einmal ja gespürt haben, ja, da ist mir eine Last genommen worden und ich konnte eine Entscheidung treffen, die ich vielleicht vorher alleine nicht treffen konnte. Das ist vielleicht mal so eine Anregung. Gab es solche Situationen in meinem Leben? Und welche Entscheidungen waren in meinem Leben vielleicht schon richtig oder falsch? Und woran hat es gelegen, dass die eine Entscheidung richtig, die andere vielleicht falsch war? Dass ich da vielleicht so ein bisschen sensibler werde, auch auf das Hinhören auf Gott, auf das Einkehrhalten in meiner Kammer, in meinem Herzen und eben auch in dieser Frage, Gut vom Böse unterscheiden zu können. Ja, nehmen wir das vielleicht mal mit in die kommende Woche und ja, fragen wir Gott ganz bewusst oder bitten wir Gott ganz bewusst auch darum, dass er uns in unserem Herzen begegnen kann und uns auch vielleicht für die Entscheidung unseres jetzigen Lebens, aktuellen Lebens, auch die richtigen Impulse geben kann.
Das war Martin Bader, Diakon und langjähriger Referent hier bei Horeb und Mitglied der Gemeinschaft Totus Tuus, mit seinem Impuls auf, ja, in Hinblick auf das Pfingstfest, das wir in mehreren Wochen bald feiern werden.